Ja, danke für die Einleitung. Ich hatte im Abstract versprochen, die Fantasien vom Verschwinden des Körpers so darzustellen, dass die Faszination klar wird und dass man sie dann reflektieren kann. Und als ich mir das dann nochmal durchgelesen habe, sind mir doch einige Zweifel gekommen, ob ich das überhaupt schaffen kann, das noch zu zeigen. Ein bisschen habe ich Zweifel daran, ob die Faszination, die ich damals hatte, als ich, nachdem wir das, was Katrin gerade gesagt hat, irgendwann dann nochmal angefangen haben, extra deswegen Informatik zu studieren, neuronale Netze zu programmieren, um die Elektronengehirne, so hießen die damals noch, nannten sich, war das so ein Wort, besser zu verstehen, ob das sozusagen überhaupt jetzt noch als Faszination da ist, ob ich das nachzeichnen kann, und wir werden das sehen. Was ich machen werde, so wie Wissenschaftler das nun mal machen, ich fange bei Adam und Eva an, ganz wörtlich sozusagen dann bei der Erschaffung von Adam und Eva, weil ich glaube, dass sozusagen dass die Informatiker, die solche Fantasien geschaffen hatten, ähnliche Fantasien zu hatten, nämlich Gott zu sein, die Welt zu schaffen, die Körper selber zu schaffen. Und es war immer, ein Hin und Her zwischen dem Verschwinden von Körpern und künstliche Körper zu schaffen. Deswegen wird es nicht nur um das Verschwinden des Körpers gehen, wie das jetzt hier klingt, sondern auch, wie das zusammenhängt mit Fantasien von ganz künstlichen Körpern. Und wie die auch zusammenhängen mit Fantasien, dass sozusagen nicht nur die Körper verschwinden, sondern in der Virtual Reality die Welt verschwindet. Sozusagen, das will ich versuchen, also in verschiedenen Bildern zu zeigen, von denkenden Maschinen, Gehirnen im Tank, von Cyborgs, und dabei irgendwie das Verschwinden des Körpers reflektieren zu lassen. Und am Schluss spiegele ich das Ganze dann auch mal in der Geschichte ein bisschen von Science-Fiction-Romanen, die Sie sicher alle kennen. Ich ende mit der Matrix, also dieses Bild, denke ich, das erkennen Sie wahrscheinlich noch wieder. Und mit diesem Bild ende ich dann, und dann hoffe ich, wir kommen darüber in eine Diskussion. Das, denke ich, kennen Sie auch alle. Da muss man, und ich habe das am Anfang nochmal gesagt, weil ich glaube, das ist sozusagen im Hintergrund, was man in den Köpfen hat. Und wo ich ein bisschen Sie darauf aufmerksam machen will, was es eigentlich für eine komische Schöpfungsgeschichte ist bei einer monotheistischen Schriftreligion, die so anfängt: Gott sprach, es werde Licht und es ward Licht. Und Gott sprach ein Gewölbestier mitten im Wasser und so geschah es. Also man muss nur sprechen, irgendwas aussprechen, sagen, dann kommt es auch. Zusammenhängt das sozusagen damit, dass das mit dem Anspruch, es gibt nur einen Gott. Im ersten Gebot von Moses heißt es schon, und Gott redete alle diese Worte: Ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus Ägyptenland, aus der Knechtschaft geführt habe. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Du sollst dir kein Bildnis noch irgendein Gleichnis machen. Also damit verbunden, man spricht, aber man darf sich kein Bild, kein Gleichnis davon zu machen. Und das ist in der jüdischen Religion, spielt das eine ganz wichtige Rolle, und im Christentum weiter. Und wie die meisten wissen, im Bilderstreit ist das eine Sache, die sehr, also bluternst gemeint ist. Also im 8., 9. Jahrhundert haben sehr viele Leute das Leben gelassen dafür, dass man das durchsetzt. Man darf sich kein Bild davon machen, was man dort eigentlich produziert hat. Oder ein bisschen für die Leute, die es dann ja gar nicht verstehen, was dort eigentlich passiert, im Christentum abgemildert: Man darf sich doch zumindest Heiligenbilder angucken, man darf sie auch verehren, aber man darf sie nicht anbeten. Ganz anders dagegen, also in einer Religion, die nicht nur einen Gott hat, also wenn man sich sozusagen den griechischen Götterhimmel dazwischen annimmt, da ist ein richtiges Gehure und so weiter, daraus entstehen die Menschen, und nicht, dann sprach Gott, lass uns den Menschen machen, und dann schafft er ihn auch, und bekanntlich dann noch mit dem Bild, er schafft natürlich erstmal nur den Mann, und aus der Rippe, da steht es da, kommt die Eva hervor. Und so ist es dann auch mit den Bildern von den künstlichen Körpern, wenn man jetzt in die Geschichte ein bisschen guckt, also in Ovids Metamorphosen von Pygmalion, der dann sagt über die Frauen: Weil diese weil er diese Gesehene ihr Leben verbringen in Unzucht, weil die Menge ihrer Fehler ihn abstieß, die die Natur dem weiblichen Sinne gegeben, so lebte Pygmalion einsam, ohne Gemahl und Bärte, gar lange der Lagergenossin. Weißes Elfenbein schnitzte er indes mit glücklicher Kunst und gab ihm eine Gestalt, wie sie nie ein geborenes Weib kann haben, und ward von Liebe zum eigenen Werk ergriffen. Also er schafft sich sozusagen das Objekt seiner Begierde selber, in das er sich verlieben kann. Ähnlich noch in den Erzählungen Ida Hoffmanns Erzählung vom Sandmann, wo Nathanael sich in Olympia verliebt. Eine Puppe, die schon anders ist, jetzt langsam anders ist als die Marmorpuppe. Die Marmorstatue, das ist eine bewegte Puppe, in die Nathanael seine Begierde rein projiziert. Aber die, was er projiziert, ist nur gedacht als der künstliche Körper, als Objekt der Begierde für den Mann. Wenn man neue künstliche Körper anguckt, neuere, Lara Croft als Beispiel, dann ist es schon ein Stückchen anders. Ganz eindeutig sind hier auch, also wie sie dargestellt hat, ist sie sozusagen, stellt sie sich da als jemand, die ihre sexuellen Reize rausstellt, aber durchaus mit einem sehr großen Selbstbewusstsein und einer Frau, die selber sozusagen zu kämpfen weiß und nicht nur dafür bestimmt ist, sozusagen als Objekt der Begierde für Männer zu gelten. Die weiteren künstlichen Körper, wenn man sich in der Geschichte anguckt, wahrscheinlich die bekannteste Sage, die Sage von Avi Löw über Golem, ich weiß nicht, ob Sie die kennen, wo da auch als jüdische Sage er quasi aus Lehm einen künstlichen Menschen schafft. Und dieser Mensch, den er den Golem nennt, der ist praktisch nicht ein Sexualobjekt, sondern hilft seiner Gemeinde, alle Gefahren und so weiter zu bestehen. Also die Männerfiguren sind eher, wissen mehr, verstehen was von der Welt. Als Beispiel von uns habe ich jetzt, was Sie wahrscheinlich kennen, diese alle, Mr. Data, aus den Star Trek-Reihen, auch jemand, der sozusagen viel weiß. Und wo man aber damit spielt, ist es eigentlich ein Mensch oder ist es kein Mensch? Im Film ist es natürlich ein Schauspieler, aber das Bild ist ständig sozusagen, ist das nur ein Roboter oder ist das ein Körper, in dem man sich verlieben kann? In den weiteren Reihen, also wer das mehr gesehen hat, der Doktor in den Spartak-Reihen, der ist dann schon ein Hologramm, wo das sozusagen noch mehr verschwindet. Und Steven Spielberg hat das sozusagen noch eine andere Variante davon gebracht, mit dem Beispiel von der Artificial Intelligence. Die Vorlage ist von Stanley Kubrick, der vielleicht den berühmtesten Science-Fiction-Computer gemacht hat, jedenfalls in meinem Bild, HAL, den kennen Sie wahrscheinlich alle, und das auch zeigt, dass diese künstlichen Körper, und bei HAL ist es schon gar nicht klar, der Name ist schon mal, ist das ein Körper, er hat ja keinen Körper, aber auf jeden Fall ist er gefährlich den Menschen gegenüber, während sozusagen bei Artificial Intelligence, der David, der ist sozusagen eher jemand, der die Menschen liebt, ein Junge, der die Menschen liebt und der geliebt werden will, aber dann in Verstrickung gerät mit dem Sohn der Familie, die ihn aufnimmt, der vorher im künstlichen Koma lag, aber dann doch wieder aufwacht und daraus entwickelt sich dann diese Geschichte, die Geschichte um Artificial Intelligence. Und damit will ich jetzt auch erstmal anfangen. Artificial Intelligence, wie ist die eigentlich in die Welt gekommen? Jetzt mal ein Sprung. Das waren jetzt die Fantasien. Jetzt die Fantasien, und jetzt kann man jetzt eine Reihe machen, die sicher auch Computerwissenschaftler angeregt haben, aber die sind dann in die Realität gekommen. Und wenn Sie jetzt diese Bilder sehen, wissen Sie, was das ist? Das ist bekannt. Links. Ja? antik, wie alt, was ist, wann ist was antik? Das ist. Einfach nur, also in welchem Jahr sind Sie ungefähr, in welchem Jahrhundert?
50er Jahre.
1960. 100 Jahre älter ungefähr. Das ist die Analytical Engine von Babbage, sozusagen der Vorläufer vom Computer. Und dann war es auch ein Vorläufer, also erstmals vom Computer, also von dem Medium, was nachher die Körper verschwinden lässt. Das sind erstmal Rechenautomaten. Die ersten baut Leibniz und so weiter. Und Babbage baut im 19. Jahrhundert schon eine Maschine, die relativ programmierbar ist. Um sie dann zu programmieren, hat er eine Frau, Edith Lovelace. Und das ist quasi der Vorläufer, wo die Maschine sozusagen wirklich real ist. Auf der rechten Seite, das ist eine Turing-Maschine. Aber eine Turing-Maschine ist eigentlich keine Maschine. In unserem Sinne, wie wir Maschinen kennen. Eine Turing-Maschine, das ist für sich ein völlig abstraktes Konzept. Das Konzept, wie der Computer eigentlich aussieht. Haben Sie davon gehört? Kennt das jemand? Einige ja, einige nicken. Einige schütteln völlig mit dem Kopf. Deswegen versuche ich es nochmal. Also ich will Ihnen das ein bisschen erklären. Alan Turing war ein Mathematiker und wer war wirklich nur mit mathematischen Problemen beschäftigt. Mit Problemen, die damals David Hilbert Anfang des Jahrhunderts definiert hatte, der die Hoffnung hatte, die Mathematik so aufzubauen, dass sie nur aus Axiomen, die niemand bezweifeln kann, dann mit ganz festen Gesetzen die Mathematik erstens widerspruchsfrei ist, vollständig ist und dass man auch sagen kann, wenn man einen Satz hat, kann man dann entscheiden, ob der wahr ist oder nicht. Er hat noch eine Reihe anderer Probleme, wichtige Probleme aufzählt, aber das sind sozusagen ganz grundsätzliche Probleme, wo er dachte, so kann man die Mathematik auf ein Fundament stellen, das zeigt, dass völlig widerspruchsfrei ist und was nicht bezweifelbar ist. Bekanntlich, oder vielleicht wissen Sie es auch nicht, sind alle diese drei Gesetze negativ entschieden worden. Also sowohl, dass die Theorie, dass man Widerspruchsfreiheit und Vollständigkeit kann man nicht zur gleichen Zeit haben. Das ist ein ganz wichtiges Gesetz des Mathematikers Gödel und Logikers Gödel, da gehe ich nicht weiter darauf ein, aber auch das Entscheidbarkeitsproblem. Also sozusagen entscheiden, kann man eigentlich entscheiden, ist irgendein mathematischer Satz richtig oder falsch? Damit hat sich Alan Turing beschäftigt und auch genau da gezeigt, dass es gibt, man kann keinen Algorithmus definieren, der für alle Aussagen im Vorhinein, also dann sagt, sie sind richtig oder falsch. Also auch ein negatives Resultat, was alle Studenten, die Informatik studieren, am Anfang lernen, wo sie dann darüber aufgeklärt werden, dass es Begrenzung von Computer gibt, dass sie nicht versuchen sollen, ein Programm zu schreiben, was klärt, ob alle Programme richtig sind, weil aus diesem Sinn folgt, so ein Programm kann es nicht geben. Genauso kann es kein Programm geben, was von vorhinein erklärt, ob ein Computerprogramm irgendwann anhält oder nicht. Und zwar jetzt, es kann kein Programm geben, das das für alle Programme klärt. Es kann natürlich Programme geben, das für einzelne Programme das überprüft. Wenn man das so hört, dann denkt man, das sind ja alles Sachen, wie soll daraus sozusagen dann Intelligenz entstehen, verschwindende Körper, das sind alles negative Sätze. Dieser Satz von Turing, der Nichtentscheidbarkeit, den hat er bewiesen damit, dass er sich mal einfach überlegt hat, was heißt eigentlich Berechenbarkeit? Wann wird ein Problem eigentlich berechenbar? Weil als Hilbert diese Frage formuliert hat, war das eigentlich relativ unklar. Und was die Turing-Maschine ist, ein Modell von Berechenbarkeit. In der Mathematik gibt es eine Reihe ähnliche, wo man das nachweisen kann, die sind äquivalent. Wichtig ist an diesem Beispiel, dass das sozusagen, und wenn man sich das, Sie haben sich ja wahrscheinlich eine ganze Zeit schon auf dieses Bild geguckt, eigentlich relativ leicht auch erklären kann. Das ist, was ist eigentlich das Modell von Berechenbarkeit, es so zu erklären, dass man, dass Berechenbarkeit heißt im Grunde, auch eine Maschine kann etwas berechnen. Und wenn Sie sich das mal angucken, Berechenbarkeit, wie läuft das? Man hat ein unendliches Band oben, da werden Nullen oder Einsen drauf geschrieben. Und wie werden die geschrieben? Ganz mechanisch. Und ganz mechanisch, man hat hier nur ein paar Register, die sagen, wie sozusagen das Programm ist, wie das geschrieben werden. Und das Programm sagt sozusagen aus, jetzt ist, also wenn sie jetzt durchgeht, jetzt ist er gerade beim vierten und vom vierten sollte er zum dritten springen, da stand eine 1 und hier steht, was er als nächstes da drauf kommt. Jetzt kommt von der 1, da stand schon eine 1, kommt nochmal eine 1 drauf, dann geht das Band nach links und als nächstes sagt er noch, also wo er jetzt, wo er wieder hinspringen soll, wo er weitermachen soll. Das ist im Grunde sozusagen die Art, wie man berechnen kann. Das ist, also, und wenn man sich das anguckt, denke ich, hat man jedenfalls so ein Bild davon, wie Berechenbarkeit eigentlich funktioniert. Es ist ein bisschen, zugegeben, es ist ein bisschen vereinfacht, wenn man jetzt insgesamt nochmal sagt, wenn jetzt Mathematiker darüber, darüber können wir dann länger reden. Aber ich hoffe trotzdem, dass Sie so ein Gefühl dafür haben, gekriegt haben, das ist sozusagen eine Art von Berechenbarkeit, so läuft die und das kann, was man da macht, das kann auch eine Maschine machen. Und dieses Beispiel, wenn man so will, ist das ja schon eine Maschine, die ich da jetzt drauf gebracht habe. Was diese Maschine jetzt macht, ist, was Turing dann behauptet, die rechnet nicht nur alles, sondern dadurch, dass sie rechnet, denkt sie. Rechnen und Denken ist, und das ist das total Erstaunliche, ich habe am Anfang ganz viel erzählt, was sind die Begrenzungen, trotzdem denkt Turing und das denken alle diese Informatiker am Anfang, die sich dieses Bild von der künstlichen Intelligenz haben, diese Maschinen können denken und das ist sozusagen, wenn man sich das jetzt anguckt, das ist ein ganz anderes und merkwürdiges Bild von Geist eigentlich. Der Geist ist einerseits völlig materialistisch, also er braucht dafür keine Seele, die irgendwo eingehaucht wird, sondern die liegt in der Maschine selber, liegt der Geist, sondern er ist auf einer gewissen Weise, ist er völlig verkörpert, aber auf einer gewissen Weise besteht sozusagen das, was der Geist dann ist, nur aus der Software, sondern das Bild ist immer, es gibt eine Hardware, die irgendwo drauf läuft, irgendeine Maschine, das ist egal, und das Entscheidende ist dabei die Software. Die Software ist natürlich auch etwas, was man auf Papier schreibt, auf die Maschine bringt, also es ist einerseits ein Bild, was völlig materialistisch ist, aber trotzdem ist es eins, wo der Körper dabei verschwindet. Und auf eine andere Art und Weise verschwindet er jetzt noch dann bei dem Bild, wo Turing sagt, wie kann ich das nachprüfen? Mein Bild davon, diese Maschinen können denken. Die Frage ist dann in dem Aufsatz, wo er sagt, ich behaupte das, dass Maschinen denken können. Der Aufsatz besteht auch zum ganz großen Teil dazu, alle möglichen Argumente zu widerlegen, die gehe ich jetzt nicht im Einzelnen durch. Was berühmt geworden ist, dass er sozusagen dafür auch einen Test definiert. Und der Test, den beschreibt er so. Die neue Form des Problems, also können diese Maschinen denken, wie kann ich das jetzt eigentlich definieren? Die neue Form dieses Problems lässt sich in Terms eines Spiels definieren, das wir das Imitationsspiel nennen wollen. Es wird von drei Personen gespielt, einem Mann A, einer Frau B und einem Fragesteller C, der von beiderlei Geschlecht sein kann. Der Fragesteller sei allein in einem Raum. Das Ziel ist es, zu entscheiden, welche der beiden anderen Personen der Mann bzw. die Frau ist. Er kennt sie zunächst als X bzw. Y und am Ende der Befragung sagt er, X ist A oder X ist B. Also X ist ein Mann oder X ist eine Frau. Und dabei kann er Fragen stellen, so von der Art, würde mir X bitte die Länge seines Haares verraten und so weiter. Und Turing resümiert dann, was jetzt für die beiden die sinnvollste Art ist, sich zu verstecken, ob sie lügen sollen, die Wahrheit sagen wollen und so weiter. Das Interessante ist aber jetzt nicht dieses Beispiel von Mann und Frau, dass er dann einfach so fortfährt. Wir stellen nun die Frage, wenn die eine Maschine die Rolle von A übernimmt. Also wenn es nicht mehr die Frage ist, ist es eine ein Mann oder eine Frau, sondern die Frage ist, ist in dem anderen Raum ein Computer, eine Maschine, die mir die Antwort gibt, oder ist dort ein Mensch? Und dann unterscheidet er nicht mehr, also bei B, nicht mehr zwischen Mann und Frau. Und das ist, finde ich, eine sehr interessante Frage, dass er also die Frage, können Maschinen denken, mit einem behavioristischen Argument überprüft, was die gleiche Wahrscheinlichkeit hat, als ob ist das gegenüber ein Mann oder eine Frau. Also die, ob Maschinen denken können, unterscheidet die Maschinen von Menschen, wie sich Männer und Frauen unterscheiden. Ich weiß nicht, also darüber kann man wirklich noch mal viel spekulieren, wie Turing darauf eigentlich kommt. Ich habe dazu keine weiteren Thesen, dass wenn wir darauf kommen wollen, können wir das in der Diskussion machen. Aber ist mir einfach aufgefallen, dass er eigentlich jemand, der Wissenschaftler ist, diesen Vergleich, können diese Maschinen denken, so eigentlich bringt. Und dann in dem Vergleich, die Körper räumlich so voneinander trennt, dass sie sich nicht sehen können. Weil wenn man sich sieht, dann sieht man normalerweise sofort, wer Mann oder Frau ist. Du sagst das hinein explizieren. Ich finde es nur für sich wichtig, also das auch mit einzubeziehen. Und dann zurück zu der Frage, können Maschinen eigentlich denken? Als Mathematiker oder als Informatiker die ersten, Turing hatte ja den Test erklärt, können die Maschinen denken, dann muss man Maschinen bauen, die das tun. Einer der ersten, die das gemacht haben, war Josef Weizenbaum, damals am MIT, und der hat ein Programm geschrieben, das hieß ELIZA, eine Anspielung auf ELIZA, auf das Musical Pygmalion und so weiter, sind gewollt, denke ich, von Weizenbaum. Wie funktioniert dieses Programm? Kennen Sie das? Kennt das jemand von Ihnen? Die Minderheiten, merke ich immer, kennt das eine Minderheit, die meisten nicht. Das Programm hat ungefähr so funktioniert, dass es sozusagen einem Psychiater nachmachte oder einem Psychologen. Und zwar einen, der völlig dumm ist, bescheuert, ganz bewusst. Weil der hat eigentlich nur ganz wenige Möglichkeiten. Er kennt ganz wenige Schlüsselwörter. Wenn die kommen, dann reagiert er darauf mit einer Frage, die sich auf diese Schlüsselwörter beziehen. Also so ungefähr 10 oder 20 Wörter kennt er. Stellt er dann eine bestimmte Frage. Und ansonsten sagt er immer, das ist eine interessante Frage, oder er spiegelt die Frage nochmal zurück. Das ist eigentlich alles. Josef Weizenbaum selber fand das, sozusagen, war für ihn ein Experiment, was kann man mit so Maschinen eigentlich machen. Und er war dann ziemlich erschrocken darüber, was mit der Maschine passiert ist. Das erste schon, was er dann beschreibt in Büchern später, dass er das seiner Sekretärin gegeben hat, die hat damit gespielt. Und er hat die gebeten, dass er als Wissenschaftler das gerne einfach mal sehen möchte, was sie an Antworten gehabt hat, das Protokoll durchzugehen. Die Sekretärin hat sich geweigert, das rauszugeben, weil was sie getan hat, also mit der, das war unmöglich, das könnte sie nicht rausgeben, sondern das sei zu persönlich, was sie mit der Maschine geredet hat. Und das, worüber Weizenbaum dann richtig selber entsetzt war, dass amerikanische Psychologen eine Reihe ganz ernsthaft diskutiert haben, dass man ELIZA zu den besten Psychologen machen sollte. Für Weizenbaum war das sozusagen für ihn eigentlich der Grund, sich von großen Teilen der Informatik loszulösen, sie im Grunde sie mehr zu kritisieren, sondern, und er im Grunde sagte, vielleicht können wir solche Maschinen bauen. Ihn hat das gar nicht mehr interessiert nachher, ob man das kann oder nicht, sondern hat gesagt, solche Maschinen, die so arbeiten, die will ich nicht haben. Ist aber trotzdem bauen, wenn die mal jemand jetzt von Ihnen ausprobieren will, da unten steht die Webseite, da kann man, da ist die Maschine im Web drin, da kann man mal damit experimentieren, mal sehen, wie man selber darauf reagiert. Die Maschine selber ist im Grunde körperlos und was es jetzt aber weiter gibt, ist im Netz überall Leute, die versuchen, das jetzt nicht wie Weizenbaum als Experiment zu machen, sondern ernsthaft zu programmieren. Es gibt richtig einen Preis, der dafür ausgesetzt worden ist, mit Maschinen zu programmieren, die den Turing-Test bestehen. Jedes Jahr wird der Loebner-Preis angeguckt dafür, wie weit sie gekommen sind. Es wird, glaube ich, bisher hat kein ernsthafter Informatiker, Wissenschaftler gesagt, die Maschinen bestehen diesen Preis. Aber, und jetzt, was sie aber trotzdem tun, wir interagieren mit denen. So wie wir, dieses Beispiel, wie mit der Sekretärin und ich weiß nicht, alle von Ihnen, die ein bisschen Computerspiele spielen, da wissen Sie ja auch nicht genau, ob der Gegner ein Bot ist oder ob da wirklich ein Mensch dahinter steckt. Jedenfalls bei relativ vielen Computerspielen. Und ganz entscheidend, das Entscheidende scheint gar nicht zu sein, dabei, das ist jetzt so eine andere Frage, kann diese Maschine denken in unserem Sinne, sondern was muss sie nur für Eigenschaften haben, das scheinen wenige zu sein, solche, die ich gerade gezeigt habe, damit wir akzeptieren, sie als Partner, als Gegenüber ernst zu nehmen. Die Frage jetzt, können Maschinen jetzt wirklich denken, die will ich jetzt hier nicht entscheiden. Nur zwei Bemerkungen dazu. Wenn man sie völlig verneint, wenn man jetzt sagt, was ich dann, die können nicht denken, dann ist Schachspielen kein Denken. Das muss man sich ziemlich klar machen. Dann heißt Schachspielen kein Denken, weil, wie Sie wahrscheinlich wissen, Deep Blue, also ein Computerprogramm, was Schach spielt, hat Kasparov, den damals amtierenden Weltmeister, nicht nur in einer Partie, sondern in einem ganzen Turnier geschlagen. Das heißt, Maschinen können Schach spielen. Und zwar besser als die amtierende Schachweltmeister. Dazu sind sie auf jeden Fall in der Lage. Und mein Hinweis ist es sozusagen, wenn wir das ganz verneinen, dass Maschinen denken können, dann hat es, glaube ich, auch was damit zu tun, dass wir die Kränkung nicht gut ertragen können, dass wir eigentlich die einzigen Wesen sein möchten, die denken können. Aber ich will hier jetzt das nicht, also auf jeden Fall hier nicht zu Ende diskutieren, können wir auch nochmal darauf machen, sondern nochmal weiterkommen, was hat das mit Körperfantasien zu tun und wie wird das von anderen Wissenschaftlern das Gleiche weitergedacht innerhalb der Informatik. Dieses ganze Programm selber sozusagen sowas mit Computern dann zu erdenken, dass sie das Leben selber spielen, eigene Maschinen sind, die denken, ist, wie ich finde, am interessantesten in den Macy-Konferenzen von 1946 bis 1953 erprobt worden. Da sind eine Reihe von Wissenschaftlern drin, die vielleicht einige auch kennen, Heinz von Förster, Gregory Bateson, auch Margaret Mead, die dort mitgemacht haben, die an diesem Programm gewirkt haben und die vor eine ganz lange Diskussion war um Kybernetik, um kybernetische Maschinen, um analoge Maschinen und auch um Bilder, andere Bilder von Computern. Also das Bild vom Computer, was ich Ihnen eben gezeigt habe, von Turing, das ist ja eins, wie wir das eigentlich normalerweise auch kennen. Es wird von einem Wissenschaftler oder einem Programmierer programmiert und der ist sozusagen gottähnlich und bestimmt, was die Maschine dann kann. Das andere Modell ist das Modell, man baut sozusagen ein Netz, ein sogenanntes neuronales Netz, was von der Metapher so funktionieren sollte, wie das Bild eigentlich war, von unserem Gehirn. Und dieses Netz, das entwirft man so, dass man es praktisch Muster einschwingen kann. Und das funktioniert, das will ich jetzt technisch nicht lange erklären, aber das funktioniert so, dass es die Probleme, die meisten Probleme, prinzipiell die eine Turing-Maschine lösen kann, auch lösen kann. Und zwar jetzt auf eine völlig andere Art, wo dieses Bild, da ist jemand gottähnlich drüber, schon anders ist, sondern wo das schon eingeht in die Fantasien, das ist so ein Stück weit, wie wir selber auch sind. Und ich nur noch eine Anekdote dazu, als ich das war eins, was mich sehr fasziniert hat, das zu lernen. Und als ich meine ersten neuronalen Netze programmiert hatte, habe ich das lange nicht aus meinem Kopf rauskriegen können, dass mein Gehirn auch genauso funktioniert wie das. Obwohl ich natürlich ganz genau weiß, dass das nur ein Modell ist. Auch jeder Informatiker wird sagen, das ist ein Modell von unserem Gehirn. Das ist nicht das, so wie es funktioniert. Aber es ist eine künstliche Form, Intelligenz zu schaffen und künstliche Körper zu machen, wo unsere Körper dabei verschwinden. In diesen Macy-Konferenzen, die finde ich, also da kann man das ganz breit nachlesen. In bestimmten Zweig der künstlichen Intelligenzforschung ist dieser Gedanke sehr verkürzt worden. Das ist genau der Zweig, wo dieses Bild vom Verschwinden des Körpers besonders groß ist. Und archetypisch steht dafür der Wissenschaftler Marvin Minsky, der heute noch findet, also sozusagen, dass man Geist ist Symbolverarbeitung. Geist ist sozusagen, die kann man ganz materiell erklären. Er hat das sozusagen, das Buch heißt von ihm The Society of Mind. Das heißt, es gibt, was man nur machen muss, ganz einfache Agenten, die ganz wenig machen. Er nennt das Agenten, die ganz wenig machen. Die muss man so in Beziehung setzen, dass sie eine Gesellschaft bilden. Dann ist das, was dabei rauskommt, der Geist, in dem wir sie spiegeln. Und wie man sieht, ist das ein Bild, ein völlig mechanistisches Bild vom Geist. Also auch ein viel mechanistischer Bild noch, als in den neuronalen Netzen drin fängt. Ein Bild, was im Grunde die alten Fantasien von Geometrie, die Maschine Mensch, der Mensch ist, bei dem der Mensch ein Uhrwerk ist, also aus dem 18. Jahrhundert, genau übernimmt. Das ist ein völlig mechanistisches Bild. Und das Ziel, und das finde ich schon wirklich, also war für mich verblüffend, das Ziel von ihm war dabei wirklich die Überwindung des Todes. Und wie überwindet man den Tod, wie überwindet er den? Indem alles, was in seinem Gehirn ist, was er dann sozusagen, das ist eine Maschine, die ja die Software dann auch prozessiert, das ist sozusagen, nennt er dann, das ist die, da gibt es ein bisschen Wettbewerb, und das ist egal, ob das auf Wettbewerb, was er mit Gehirn ist, oder ob es Hardware ist. Und das heißt, alles, was in meinem Gehirn ist, das transferiere ich auf den Computer. Und wenn es dann sozusagen in Software, also ohne Körper, weiter existiert, dann bin ich ewig. Das ist, finde ich, ist wirklich eine sehr interessante Vorstellung dahinter. Dann bin ich ewig. Der Körper spielt keine Rolle, sein körperliches Dasein da dabei, sondern das Einzige ist die Repräsentation von der Welt, die in seinem Kopf existiert. Und das ist auch die Behauptung, die dahinter steckt. Die ganze Welt lässt sich im Kopf repräsentieren. Die muss ich nur auf die Maschine übertragen. Und das Bild hat dann weitergewirkt in den Gedanken, dass man Vorstellungen hat, das Gehirn schwimmt in einem Tank, wird mit dem Computer verbunden und der Computer spiegelt mir dann vor, was ich gerade tue. Also in diesem Bild habe ich das jetzt ein bisschen persönlich. Ich esse gerade Eis, was ich gerade nicht tue. Hilary Putnam, hat gerade gesagt, logisch geht das nicht. Also er hat gesagt, ich bin kein Gehirn im Tank, Aber wenn man seine Argumentation verfolgt, die er dabei macht, dann ist es eigentlich die gleiche repräsentalistische Vorstellung davon, der Geist sei sowas in der Welt, was irgendwo sich repräsentieren ließe, in ein Programm überführt werden könnte. Und das Argument, dass es dann kein Gehirn im Tank ist, darüber können wir nachher dann auch nochmal diskutieren, ist, finde ich, bei ihm nur ein relativ formales. Diese Vorstellung, wir könnten sowas haben, wie oder in einer Welt leben, wo wir unser Gehirn nur praktisch anpassen müssen, die beruht eben genau auf diesem Beispiel. Ich könnte die Welt, müsste die Welt nur repräsentieren und die Maschine müsste sie dann widerspiegeln. Das wahrscheinlich interessanteste Gegenexperiment oder sozusagen Gedankenexperiment ist von Searle, der sagt, wenn man das so sieht, dann ist der Geist ungefähr so wie: Ich bin eingesperrt in China in einem Zimmer. Völlig von der Welt, kriege nichts mit und ich kann natürlich kein Chinesisch. Dann werden mir aber in dieses Zimmer mitten in China Symbole auf Chinesisch reingereicht. Was ich habe, ist Anweisung, wie man diese Symbole, praktisch wie im Lexikon, in meine Sprache überträgt. Dann habe ich sozusagen aus dem Lexikon habe ich irgendwas verstanden. Darauf gebe ich dann eine Antwort. Und da das Lexikon natürlich auch umgekehrt ist, gebe ich es in Chinesisch zurück. Verstanden hat gar nichts, sondern ich habe nur sozusagen das Lexikon benutzt, irgendeinen Prozess darüber gemacht, der nicht verstanden hat, um was es eigentlich ging. Aber nach außen erscheint es wie der Geist. Und für Searle ist das das Gegenteil, also das ist ein Argument dafür, zu sagen, die Maschine kann nichts verstehen. Da kann man, sollte man allerdings auch drüber nachdenken, was das jetzt eigentlich heißt, man versteht nichts. Also ist es wirklich dafür nötig, heißt verstehen, dass wir sozusagen gleichzeitig den Prozess dabei verstehen? Wie ist sozusagen das Verhältnis von zwischen Bewusstsein und Welt? Es ist sozusagen so ein Bild wie in Descartes Albtraum, zu klären, was ist dabei. Bewusstsein, was ich genauso klären muss, wie entsteht Bewusstsein bei mir? Oder ist es sozusagen so, kann ich auch irgendwo sitzen und imaginiere das nur, wie im Traum? Was Computer inzwischen schaffen, Schnittstellen dabei, Gehirn-Computer-Schnittstellen, die im Prinzip genauso funktionieren wie das chinesische Zimmer. Die messen Gehirnströme und mit meinen Gedanken steuere ich dann zum Beispiel meine Prothese, meinen Fuß oder ich steuere meinen Computer. So rum gibt es das Beispiel völlig und so rum denken dann auch viele, wir hätten verstanden, wie unser Gehirn funktioniert. Diese Beispiele, diese Schnittstelle, die es gibt zwischen dem Gehirn und der Außenwelt, die man ausprobiert hat, sagt meines Erachtens aber bisher überhaupt nichts darüber aus. Die beruht überhaupt nicht darauf, dass sie ein Verständnis haben davon, wie Computer funktionieren, sondern die funktioniert nur dadurch, dass man zuordnen kann, es in meinem Gehirn werden bestimmte Muster gebildet, wenn ich an irgendwas denke, und diese Muster kann ich projizieren, und zwar wiederholbar projizieren. Das ist alles, was ich dazu kann. Als Pendant, was ich schon gesagt habe, kommt dann dazu, als in der Informatik das Bild jetzt nicht der Körper verschwindet, sondern die Welt verschwindet. In der Virtual Reality, einer der Pioniere, Gary Meunier, der sieht aus wirklich wie so ein Guru, aber das ist war ein Hardcore-Programmierer, der Virtual Reality-Wirklichkeiten programmiert haben, also ich denke, dass sie teilweise solche Systeme alle, zumindest im Fernsehen oder von Weitem gesehen haben, vielleicht auch an irgendeinem Jahrmarkt mal ausprobiert haben, die alle so funktionieren, fast alle hauptsächlich visuell, dass was ich sehe, wird direkt vor meine Augen projiziert. Das ist dieses Bild oder bei diesem Bild. Ich sehe nichts anderes, als was mir projiziert wird. Deswegen ist das meine Welt. Und wie ich mich dann bewege, wie sich der mich, so bewegt er sich in der Welt, die jetzt hier auf dem Bildschirm existiert. Technisch geht das einmal mit diesem sogenannten Head-Mounted Display, also wo die ganze Welt da projiziert wird und ich sehe nichts anderes mehr. Die andere Möglichkeit ist sozusagen, wo man das Gleiche machen kann, ohne dass man sich jetzt das direkt vor die Augen stellt, ist, ich mache den Raum hier, wie er jetzt bin, ich mache ihn ganz dicht und projiziere auf die Wände dreidimensionale Bilder, die mir diesen Raum auch füllen. Und ich kann sie mich dann nur noch in diesen Bildern bewegen. Das ist eine Technik, die es gibt. Die Technik hatte immer die Fantasie, die wird mal so, wie das, vielleicht erkennen Sie das Bild wieder, wie das Holodeck von Star Trek. Sozusagen, man bewegt sich da drin, es ist die Welt, wie die Welt ist, ich kann sie nicht unterscheiden. Davon ist sie allerdings weit weg. Die Welt, die Virtual Reality Welt, die es gibt bis jetzt, sind alle hauptsächlich visuelle Welten. Und das wirklich sozusagen Geruch und Töne und so weiter, alle miteinander so koordiniert sind, dass es wirklich funktioniert. Davon sind sie immer noch relativ weit weg, aber trotzdem sind sie so, dass sie anders sind als andere Welten, die wir bisher kennen, wie beim Kino. Weil das sind, wie beim Kino, da ist es ja auch schon so, wenn wir ins Kino gehen, dann gucken wir uns ja auch was an, uns so erscheint. So ist in dem Moment die Wirklichkeit. Und zwar jetzt noch viel mehr als im Roman, wo ich, wenn ich einen Roman lese und mich da eine Wirklichkeit fantasiere, dann muss ich die Bilder selber dazu produzieren. Im Film bin ich den Bildern viel mehr ausgeliefert, aber ich muss natürlich auch was. Damit ich Bilder überhaupt verstehen kann, den Film verstehen kann, muss ich das Medium verstehen. Meines Erachtens geht das immer auch noch für Virtual Reality, aber sie unterscheidet sich. Denn die Bilder, die Umwelt, die verändert sich daraufhin, was ich eigentlich mache. In dem Film ist es so, wenn ich mich anders bewege, wenn ich anfange zu husten, wenn einer rauskommt, dann bleiben die Bilder trotzdem alle gleich. Ich muss nicht, während in diesen Virtual Reality Bildern sind es wirklich Bilder, wo wir reintreten. Und da kann man schon ein bisschen nachvollziehen, warum Leute darauf kommen, das ist sozusagen, wir leben irgendwann mal nur noch in solchen Welten. Allerdings glaube ich, das sind sozusagen die Totalitätsfantasien, die am Anfang immer da sind. Was es jetzt inzwischen viel mehr gibt, sind dann Simulatoren, wo man dann drin sitzt, wo man ganz praktisch was ausprobiert und wo dann auch keiner mehr das Gefühl hat, das würde uns sozusagen völlig entfernen davon. Aber trotzdem ist es schon interessant, was wirklich neu ist, dass man virtuelle Welten bauen kann, wo man wirklich sozusagen die Piloten ausbilden kann oder jemand für eine Operation vorbereiten kann. Die Frage jetzt sozusagen bei diesen Maschinen, wie faszinieren sie uns eigentlich? Warum faszinieren die uns? Und umgekehrt auch so weiter, die Maschinen selber, wie weit akzeptieren wir sie, sozusagen als Partner, also die in der Welt, also sozusagen als welche, mit denen wir umgehen, fast als wenn wir mit Menschen umgehen. Und was wir ja tun, in den Wörtern tun wir es so. Wir sprechen von Mensch-Maschine-Interaktion, also Wörter, die wir bisher eigentlich nur zwischen Menschen reserviert hatten. Und die Frage ist, passiert, da wirklich, erkennen wir da in den Maschinen uns als andere wieder? Oder noch weiter gefragt, können die Maschinen selber sowas wie ein Spiegelstadium erreichen, dass sie sozusagen sich selber wieder erkennen? Das wären ja sozusagen jetzt andere Fragen, wie, wo man überlegen würde, können Maschinen eigentlich denken, können dann die als leibliche Partner akzeptieren? Ich lasse das bewusst einfach so stehen, sondern als Anregung darüber mal nachzudenken. Das ist ein Bild aus dem Film, wo jemand Roboter gebaut hat, wirklich Roboter gebaut hat, um sie dann abzufilmen und uns das Gefühl zu geben, das sind Liebende. Und wo wir so ein Stück weit davor erschrecken, weil wir, ich jedenfalls, erschrecken auf der Ebene, weil die küssen sich doch wirklich sehr inniglich und gleichzeitig hat man das Gefühl, die sind uns doch, sind die wie wir. Das sind ja ähnliche Beispiele wie bei den Eliza und bei den Puppen. Das heißt, die Maschinen rücken uns auch total auf den Pelz. Die sind nicht nur sozusagen außen, sondern die Fantasien, als Fantasien, diese Bilder, Schwarzenegger als Cyborg, kennen ihn wahrscheinlich viele. Das Bild also sozusagen, wir erweitern unseren Körper so, durch alle möglichen Prothesen, das Gehirn setzen wir neu ein, dass wir selbst zum Cyborg werden, in Filmen wie Robocop wird das richtig zu Serien und stößt es manchmal meistens erstmal ab oder eben auch nicht. Wir sind gleichzeitig davon fasziniert. Dieses Bild da oben schon, kann ich mich in so einen Cyborg verlieben. Also wie das Bild, was ich gesagt habe, spielen wir Pygmalion oder Olympia. Und wenn man jetzt darüber denkt, dass das sei sozusagen was ganz Fernes, einfach was Verrücktes, solche Arten Cyborg-Utensilien benutzen jedenfalls ganz viele von uns, glaube ich jedenfalls, so Brillen, Herzschrittmacher hoffentlich noch nicht so viel, aber wir würden das jedenfalls nicht so empfinden, dass dieser Mensch jetzt irgendwas ganz Abwegiges macht, wenn man einen Herzschrittmacher einsetzt, eine künstliche Hüfte oder ein Hörgerät, Medikamente, Zahnprothese. Das heißt, wenn uns das diese männlichen Gewaltfantasien abschrecken, dann gibt es einfach auch eine andere Ebene. Und als Hinweis nochmal, Donna Haraway, eine feministische Theoretikerin, die sieht sozusagen in den Cyborgs in dieser Welt etwas, was einerseits männlich dominiert ist, aber völlig kodiert ist und nicht Natur sein kann. Deswegen ist es für sie quasi als feministische Fantasie besonders geeignet. Nicht nur Gott ist tot, sagt sie, sondern auch die Göttin. Und sie setzt gegen den Cyborg dies Cyborg und sagt dann, dies ist kein Traum einer gemeinsamen Sprache, sondern einer mächtigen, ungläubigen Viehzüngigkeit. Es ist eine mögliche Imagination einer Feministin, die in Zungen redet und dabei scharfzüngig genug ist, den Superrettern der neuen Rechten Angst einzuflößen. Das bedeutet zugleich den Aufbau wie die Zerstörung von Maschinen, Identitäten, Kategorien, Verhältnissen, Räumen und Geschichte. Wenn auch beide in einem rituellen Raum verbunden sind, wäre ich lieber eine Cyborg als eine Göttin. Nun, wie versprochen, zum Schluss zur Matrix, zurück. Matrix heißt ja erstmal übersetzt zweierlei. Einmal ist es sozusagen Gebärmutter oder Muttertier, also der Schöpfung, oder eine Matrix, wie Sie alle aus der Mathematik kennen, einfach zwei Zahlenreihen und die, wie Alan Turing gesagt hat, sich dann in Bewegung setzen lassen zu einem Computerprogramm. Das spiegelt sich einfach wieder in den, also in vielen Filmen, ich weiß nicht, erkennen Sie alle wieder, die verschiedenen, die da drin sind, da sind ja jetzt aus mehreren Filmen und einer hat nichts mit Film zu tun. Erkennen Sie die auf der, ja, ein paar davon? Also das heißt, die Filme sind schon zu alt, oder? Also einmal das oberste ganz oben, das ist natürlich alles aus Matrix, wo genau dieses Bild existiert. Also wir leben in einer Welt, wo wir abhängig geworden sind von den Maschinen. Die haben uns unter die Erde gesteckt. Wir leben sozusagen im Tank. Und wir kriegen, damit wir zufrieden sind, eine Virtual Reality vorgespielt, die schön ist, aber in Wirklichkeit hängen wir an solchen Schläuchen, werden von solchen Maschinen beherrscht. Und der Film geht natürlich darum, dass man sich davon wieder befreien will. Vielleicht ein viel interessanterer Film ist dieser hier von Blade Runner, wo es auch genau darum geht, künstliche Gestalten. Und die Frage, die künstlichen Gestalten sind hier in diesem Film auf einmal, die sind eigentlich die gefährlichen und müssen gejagt werden, damit sie verschwinden. Und das erzählt sozusagen von einem, dem Blade Runner, der diese künstlichen Gestalten jagt. Und nachher ist er natürlich auch selber eine von diesen künstlichen Gestalten. Das ist die Fantasie dabei. Oder dieses Bild, was sozusagen als Bild wahrscheinlich am Anfang am ekeligsten wirkt, jedenfalls auf mich, weiß ich, was Ihnen auch so geht, von David Cronenberg, den Film Existenz, was genau auch wieder so eine Fantasie ist. Wir leben in einer Welt von Maschinen, in einer Maschinenwelt, und anders als die anderen, als bei diesem Film, geht es eigentlich immer darum, dass die Geschichte sich fortentwickelt, aber wir sind quasi unentrinnbar da drin. Und dieser Mensch, das ist mit dem Gibson, der hat nichts mit Kino zu tun, sondern der hat sozusagen dieses Bild von der Matrix gerade sozusagen hervorgebracht in seinem Roman Neuromancer, wo er auch das Bild vom Cyborg geprägt hat und wo wir in einer Welt leben, wo sozusagen uns was ins Gehirn eingebaut worden ist, was wir wieder loswerden wollen oder nicht, und wo wir interagieren in der Matrix, im Netz, und sie ist, hat überdeckt die Welt so, dass wir sie nicht mehr von unserer Welt unterscheiden können, und wir sind von künstlichen Intelligenzen umgeben. Dieses Bild erscheint sozusagen, wenn man das überspitzt, als eins, was ganz weit weg ist. Wenn man aber ein bisschen guckt, wo wir eigentlich leben und es nicht mit solchen ekligen Bildern gleichsetzt, sondern ein bisschen guckt, was eigentlich im Moment passiert, dann finde ich, dass es ganz viel zu tun hat von dem Bild von Informatikern, die für mich sehr, sehr viel positivere Bilder davon haben, als jetzt das von Marvin Minsky, was für mich jedenfalls viel zu mechanistisch war, bei seinem Verschwinden des Körpers, der also ein Bild von Jaya Licklider, der das Bild prägt, wir leben mit dem Computer in einer Mensch-Computer-Symbiose. Wir sprechen quasi mit dem Computer. Wir betreiben Interaktion mit dem Computer. Er hat auch ein Bild, dass da entsteht natürlich künstliche Intelligenz dabei, aber eigentlich nicht dadurch die künstliche Intelligenz, und er wendet sich richtig ab dann von diesen Vorbildern wie Marvin Minsky, die denkt, die künstliche Intelligenzen, die ersetzen uns oder die bedrohen uns, sondern das ist eine Technik, mit denen der Mensch eine Art Symbiose eingeht. So eine Symbiose, wie wir vorher mit der Schrift eingegangen sind, gehen wir jetzt mit dem Computer ein. Und für mich ist, also jetzt zum Schluss, die eigentlich interessante Frage, oder die interessantere Frage da drin, nicht die, können Maschinen eigentlich denken? Denn die Frage zu beantworten ist von daher so schwierig, weil wir uns denn immer diese Frage stellen müssen, was heißt eigentlich denken? Das war ja schon angedeutet von mir mit dem Bild von dem Schachcomputer. Was heißt eigentlich denken? Und meine These ist, dass in der Symbiose zwischen Mensch und Maschine sich genau das, was eigentlich denken heißt, sich auch verändert und nicht etwas Statisches ist. Und deswegen höre ich jetzt ganz auf mit einem Zitat von meinem Linksphilosophen Walter Benjamin, wo dieser Gedanke nochmal auf ein bisschen abstraktere Art in seinem berühmten Kunstwerkaufsatz steht. Innerhalb großer geschichtlicher Zeiträume verändert sich mit der gesamten Daseinsweise der menschlichen Kollektive auch die Art und Weise ihrer Sinneswahrnehmung. Die Art und Weise, in der menschliche Sinneswahrnehmung sich organisiert, das Medium, in dem sie erfolgt, ist nicht nur natürlich, sondern auch geschichtlich bedingt. Das heißt, wie wir eigentlich denken, wie wir eigentlich Körper wahrnehmen, das ist nicht etwas Fixes, was wir jetzt einfach beantworten könnten bei diesen Fragen, die wir jetzt hatten, stimmt das eigentlich oder nicht, sondern das ist sozusagen im Prozess dieser Mensch-Computer-Symbiose zu diskutieren, aber dann durchaus auch zu reflektieren. Damit will ich nicht sozusagen die Fragen zurückweisen, sondern die Diskussion darüber von mir aus, von wo aus ich da diskutieren würde, das ein bisschen klarer. Thank you.